Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Sie heißen Costco, Shipping, Nebula, T-Hama oder Eugen Maersk. Und sie wollten eigentlich heute Kurs aufnehmen durch die Elbe Richtung Hamburger Hafen. Aber die riesigen Containerschiffe müssen warten. Der Hamburger Hafen blieb heute für große Schiffe gesperrt. Warum? Das erfahren Sie in dieser Sendung. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA hat heute ihre Entscheidung verteidigt im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse, bestimmte Anleihen der Großbank vollständig abzuschreiben. Aber in der Schweiz wird dennoch weiter heftig diskutiert über die Notübernahme der schwer angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS am Wochenende. Auch dazu mehr im Verlaufe dieser Sendung. Zunächst aber zum Top-Thema an den Finanzmärkten. Die wichtigste Notenbank, die Fed in den USA, hat gestern Abend über die Zinsen entschieden. Angesichts der aktuellen Turbulenzen bei US-amerikanischen Banken, Stichwort Silicon Valley Bank, stellte sich die Frage, geht es mit dem bisherigen forschen Zinserhöhungstempo weiter oder nimmt die Zentralbank Tempo aus den Zinserhöhungen heraus oder tut sie vielleicht am Ende gar nichts. Mein Kollege Markus Pindur über die Entscheidung der US-Notenbank Fed.
85% der Investoren hatten im Vorfeld mit einer gemäßigten Zinserhöhung gerechnet, wollte ein Marktforschungsinstitut ermittelt haben. Und die Investoren behielten recht. Der Fed-Chef Jerome Powell verkündete die Entscheidung des Federal Open Market Committee.
At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point. Bringing the target range to 4.75% to 5%.
Eine Zinserhöhung um lediglich einen Viertelprozentpunkt. Damit reagierte die Federal Reserve Bank einerseits auf die in den USA immer noch bei 6% liegende Inflationsrate, die dringend eingehegt werden soll. Gleichzeitig nimmt sie mit der im Vergleich zu früheren Zinserhöhungen moderaten Erhöhung um nur 0,25 Prozentpunkte Rücksicht auf diejenigen Banken, deren Anlagemodell durch die rasant gestiegenen Zinsen in Schwierigkeiten gekommen ist, so wie es bei der insolventen Silicon Valley Bank in Kalifornien der Fall war. Der aktuelle Zinssatz der Fed lag bei 4,5 bis 4,75% und steigt nun auf 4,75 bis 5%. Man wolle so die Balance halten zwischen Inflationsbekämpfung, Beschäftigung und Stabilitätssignalen an den Bankensektor, so Powell. Deshalb habe man ein Programm aufgelegt, das Banken bei Bedarf gezielt genügend Liquidität zur Verfügung stelle.
This program is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity.
Dieses Programm stelle sicher, dass Banken mit außergewöhnlichen Bedürfnissen die Hilfe bekämen, die sie brauchten. Und es mache deutlich, dass das System ausreichend Liquidität zur Verfügung stelle. Das amerikanische Bankensystem sei stabil und widerstandsfähig. Es verfüge über genügend Kapital und Liquidität, so Fed-Chef Powell. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Federal Reserve Bank den Leitzins in den vergangenen 12 Monaten bereits 8-mal angehoben. Die Inflationsrate in den USA lag zuletzt bei 6% und damit deutlich über der Zielmarke von 2%. Bereits gestern hatte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB Lagarde auf einer Konferenz der Notenbankchefs in Frankfurt erklärt, sie sehe Anzeichen dafür, dass die Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation allmählich wirkten. Gleichzeitig betonte sie, dass die europäischen Banken sehr stabil seien. Falls es dennoch Schwierigkeiten geben sollte, stehe die EZB mit gezielten Hilfen bereit. Am vergangenen Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank die Zinsen erneut um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Zinserhöhungen wirken auf die Inflation immer mit einer Verzögerung von 1 bis 1,5 Jahren.
Ja, und wir nehmen diese Zinsentscheidung der US-Notenbank mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, zunächst die Frage, wie waren die Kursreaktionen auf den Fed-Beschluss in den USA und dann heute hier bei uns?
Also direkt nach der Zinsentscheidung ging es mit den Kursen an den New Yorker Börsen nach oben, als Powell die Entscheidung aber in der Pressekonferenz erläuterte und zeitgleich Finanzministerin Yellen mit Aussagen zu den Bankeinlagen für Unruhe gesorgt hatte. Da trennten sich Investoren von US-Papieren. Die großen Indizes Dow Jones, S&P und die Nasdaq schlossen alle gut 1,5% tiefer, worauf man wohl gehofft hat, dass die Fed Signale sendet, dass es jetzt mit den Zinserhöhungen doch mal gut sei. Das hat Fed-Chef Powell nicht getan, mit Verweis auf die hohe Inflation und auch den robusten Arbeitsmarkt. Der DAX, der startete auch im Plus, aber es ging auch hier runter, inzwischen aber nur noch um 0,25% auf 15.178 Punkte.
Nicht nur die US-Notenbank hat jetzt über die Zinsen entschieden, sondern auch die Bank of England vor 40 Minuten und nach den Bankturbulenzen am Wochenende auch die Schweizerische Notenbank.
Ja, zwischen den Notenbanken passt kein Blatt. Sie marschieren absolut im Gleichschritt. Die Bank of England hat die Leitzinsen ebenfalls um 0,25% auf 4,25% angehoben. Die Schweizerische Nationalbank, die ja wegen der Credit Suisse mitten im Bankensturm ist, hat den Leitzins sogar um 0,5% auf 1,5% hochgesetzt. Bei mir ist Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die Inflationsbekämpfung hat also weiter oberste Priorität, wie es scheint, in London, aber auch besonders deutlich wohl in der Schweiz, Herr Krämer.
Ja, das kann man so sagen. Die Inflation ist ja auch noch hoch, auch für Schweizer Verhältnisse ist sie noch hoch. Und die Zentralbank bekämpfen die hohe Inflation durch Leitzinserhöhungen. Und was das Thema Liquidität anbelangt, für die Finanzstabilität sorgen sie, indem sie in Aussicht stellen, ausreichend Liquidität. Also wir haben zwei Probleme, Preisstabilität, Finanzstabilität und zwei Instrumente. Und so sollte man eigentlich auch vorgehen, um Zielkonflikte zu vermeiden.
Aber gehen wir zunächst auf die Fed ein. Die stand ja vor einer besonderen Gratwanderung, wenn die Bankenkrise ging ja schließlich von amerikanischen Banken aus. Aber es wurde ja auch über eine Zinspause diskutiert. Was wäre dann geschehen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber es hätte natürlich sein können, dass die Anleger dann sagen, die amerikanische Notenbank vernachlässigt das Problem der hohen Inflation und dann hätten Inflationssorgen aufkeimen können und entsprechend dann auch die Kurse von Anleihen hätten fallen können.
Also noch mehr Probleme dann eventuell. Der Ausblick ist ja das Entscheidende. Da hat sich die Fed nicht ganz in die Karten schauen lassen. Was gibt es jetzt? Wir schauen nach vorne. Eine oder gar keine Zinserhöhung mehr?
Also gar keine halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich rechne damit, dass die Schwierigkeiten langsam abebben am amerikanischen Bankenmarkt. Und die Fed selber, die einzelnen Mitglieder im Entscheidungsgremium, erwarten ja auch bis zum Jahresende in der Mehrheit noch einen weiteren Zinsschritt. Und er hat ja eine etwas weitere geldpolitische Straffung auch in Aussicht gestellt, wobei das nicht mehr so klar war wie noch im Februar.
Warum reagieren dann die Märkte negativ? 1,5% runter gestern in den USA, der DAX ja auch etwas zumindest unter Druck.
Naja, ich meine, Sie haben es ja gesagt, unmittelbar danach war die Marktreaktion positiv, weil ja schon klar wird, dass die amerikanische Notenbank sich langsam dem Zinsgipfel annähert. Aber es kam dann eben Äußerung der Finanzministerin in Amerika, die sehr zögerlich ist, die staatliche Garantie der Bankeinlagen auszuweiten. Und das hatte wohl manche Anleger auf den falschen Fuß erwischt.
Wir lernen ja immer viel bei solchen Krisen, dass als sicher geltende Staatsanleihen plötzlich zum Problem werden können und dass Notenbanken jetzt einen Zielkonflikt haben, hin und her gerissen zwischen Inflationsbekämpfung und Stabilität der Finanzmärkte. Viele sehen das als Dilemma an. Sie auch?
Nein, ich sehe es nicht als Dilemma an. Wir sind in einer Situation, wo wir zwei Probleme haben, Preisstabilität und wir wollen wahren die Finanzstabilität in Amerika. Und wir haben dort zwei Instrumente, einmal die Zinserhöhungen für die Preisstabilität und die Liquiditätsspritzen für die Finanzstabilität. Und da ist kein Zielkonflikt, sondern wir haben es zu tun mit einem Separationsprinzip. Sie benutzen zwei unterschiedliche Instrumente.
Das sagt ja auch die Lagarde zum
Das
Beispiel.
Sagt auch zu Lagarde. Mhm. Und ich lobe ja Frau Lagarde selten, wie Sie wissen. Aber ja. Das macht sie dort richtig.
Also, Sie sehen kein Dilemma, aber die EZB, die muss die Zinsen noch mal kurz zum Schluss wahrscheinlich noch etwas stärker anheben. Kann es zu viel des Guten sein?
Das glaube ich nicht. Also ich hatte ja selbst vor dieser Krise, vor den Marktturbulenzen gerechnet, dass sie hochgehen würde bis auf 4%. Die Europäische Zentralbank, jetzt rechne ich noch mit zwei Erhöhungen auf 3,5%. Und mit Blick auf eine Inflationsrate von 8% ist das ja nicht viel. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre, da hatten wir 5-6% Inflation und die Bundesbank lag bei 8,75. Also da hätte man die Frage eher stellen können.
Vielen Dank. Das war Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, und mit einem Lob für die EZB-Präsidentin Lagarde. Vielen Dank aus Köln. Frau Holz, wir schauen noch kurz auf den Devisenmarkt. Dollar-Euro-Verhältnis, wie liegen wir da jetzt?
Ja, der Zinsabstand zwischen den USA und der Eurozone könnte sich verringern. Das drückt den Dollar, stärkt den Euro. Der Euro notiert bei knapp einem $1.09. Und auch das britische Pfund steigt nach der Zinsentscheidung leicht gegenüber dem Dollar an.
Überall Zinsentscheidungen. Wie reagieren die Bankentitel?
Noch vor kurzem haben die Zinserhöhungen Banken und auch Bankaktien in die Karten gespielt. Das hat sich aber seit den jüngsten Turbulenzen verkehrt. Aktien der Commerzbank Schlusslicht mit einem Minus von 2%. Die Deutsche Bankaktie gibt 1% nach. Insgesamt ist der europäische Bankensektor unter Druck.
Und eine Aktie fällt noch auf, die Deutsche Börse.
Wenn einem Unternehmen das Auf und Ab an den Börsen in die Karten spielt, dann ist es die Deutsche Börse. Die Aktie hatte heute zeitweise ein Rekordhoch erreicht. Denn je mehr hier los ist, desto mehr gehandelt wird und desto mehr verdient natürlich auch die Deutsche Börse. Dabei hat die Deutsche Börse eine Niederlage vor einem US-Gericht in einem milliardenschweren Rechtsstreit erlitten.
Und wir haben gelernt, wie wichtig Anleihen sind. Deshalb noch der Blick auf die Anleihen und auf das Gold.
Investoren verkaufen deutsche Staatsanleihen, deshalb steigt die Rendite um 5 Basispunkte auf 2,28%. Die moderate Zinserhöhung gibt Gold Auftrieb. Die Feinunze steigt auf $1.978, das sind 1.820 Euro.
Vielen Dank nach Frankfurt. Dorothee Holz war das. Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE will ihren durch den Porsche-Börsengang angehäuften Schuldenberg im Jahresverlauf leicht abbauen. Das teilte der DAX-Konzern heute in Stuttgart mit. Die Automobil-Holding-Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 das Konzernergebnis nach Steuern auf 4,8 Milliarden Euro gesteigert. Lutz Heiser aus Stuttgart.
Das gute Ergebnis der Stuttgarter Porsche SE ist einmal mehr keine Überraschung. Verwaltet die SE für die Familien Porsche und Pirch doch im Wesentlichen deren Aktienbesitz am Wolfsburger VW-Konzern mit seinen 10 Marken und am ganz ähnlich klingenden Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG. An dem hatte sich die SE im Auftrag der Eigentümerfamilien beim Porsche AG Börsengang Ende letzten Jahres mit 25% plus einer Stammaktie beteiligt, was sich nun auch in der SE-Bilanz widerspiegelt. Denn um die Porsche AG-Aktien kaufen zu können, musste die SE zunächst selbst Kredite aufnehmen. Dank der guten Aktienentwicklung der Porsche AG hat sich dies für die SE und ihre Eigentümerfamilien aber bereits ausgezahlt. Hans-Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, sprach von einem wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2022. Die Dividende für die SE-Aktionäre soll nun 2,56 Euro je Vorzugsaktie betragen.
Über die Entscheidung der Schweizerischen Notenbank, den Leitzins kräftig zu erhöhen, trotz der Turbulenzen im Bankensektor, haben wir schon gesprochen im Börsengespräch. In der Schweiz selbst gibt es nach der Aktion am Wochenende viel Kritik an der Zwangsfusion der Großbanken UBS und Credit Suisse. Man hätte die Credit Suisse auch verstaatlichen können, sagt etwa Peter Kunz, Direktor des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Über die gigantischen Boni für leitende Banker wird ebenfalls weiter gestritten, auch wenn das Schweizer Finanzministerium gewisse Zusatzvergütungen für Credit Suisse-Mitarbeiter vorläufig gestoppt hat. Zur Diskussion jetzt unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl.
Auf den internationalen Finanzmärkten mögen die Zeichen auf Entwarnung stehen nach den Turbulenzen rund um die Zwangsfusion von UBS und Credit Suisse. In der Schweiz kann von Beruhigung keine Rede sein. Im Gegenteil, die Empörung nimmt zu über den Mega-Deal, der mit enormen Staatsgarantien verbunden ist. Eine vorübergehende Verstaatlichung der taumelnden Credit Suisse wäre womöglich vernünftiger gewesen, so die Ansicht mehrerer Fachleute. Peter Kunz ist Direktor des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern.
Ich denke, man hätte durchaus Alternativen gehabt. Also man hätte eine Vollverstaatlichung vornehmen können. Man hat hier so eine halbprivate Lösung, aber eine Zwangsübernahme vorgesehen. Das ist nicht Fisch, nicht Vogel, das ist das Problem.
Es sei rätselhaft, warum sich Schweizer Regierung und Behörden nicht für eine vorübergehende Verstaatlichung entschieden hätten, meint auch der Ökonom Adriel Joost. Mit einer einzigen Riesenbank aber, so seine Analyse, mache die Schweiz sich komplett abhängig von der UBS.
Es ist ungewohnt, dass wir in der Schweiz nur noch eine Großbank haben. Die ist ein bisschen sehr groß, offen gesagt. Das bringt gewisse Risiken mit sich.
Sagt auch der Berner Wirtschaftsrechtler Peter Kunz. Er zeigt sich aber optimistisch.
Das wird den Finanzplatz nicht wirklich gefährden. Ich könnte mir vorstellen, dass man über kurz oder lang darüber diskutiert, diese Großbank sogar aufzuteilen.
Genau dies fordert nun der Schweizer FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Er kündigte einen entsprechenden Antrag seiner Partei in der Parlamentarischen Wirtschaftskommission an. Das Schweizer Geschäft der Credit Suisse solle abgetrennt werden vom Rest der Bank, die in der Großbank UBS aufgeht. Denn bei einer Riesenbank, die doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt des Landes, wäre im Fall des Falls eine Rettung für die Schweiz kaum mehr zu schultern, so der FDP-Chef. Außerdem bräuchten Schweizer Unternehmen aus Wettbewerbsgründen eine zweite international vernetzte Bank. Und natürlich gehe es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Schweizer Sozialdemokraten unterstützen die Idee, den Schweizer Teil der Credit Suisse aus der UBS herauszulösen. Die mit gigantischer staatlicher Hilfe geborene Monsterbank missfällt Politikerinnen und Politikern von rechts bis links. Von der Schweizer Regierung gab es unterdessen ein Signal, dass sie von den Managern der Krisenbank jetzt Zurückhaltung fordert. Angekündigte Bonuszahlungen für Credit Suisse-Mitarbeiter wurden zumindest teilweise gestoppt.
Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, oder?
Nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sei das, sagt dieser Mann. Und so sehen es nicht nur die Leute auf der Straße.
Wir werden an die nächste Generalversammlung gegen die Vergütungsbericht abstimmen. Das ist schon klar.
Sagt Vincent Kaufmann, Direktor der Aktionärsvereinigung Ethos. Die Ethos-Stiftung will jetzt auch juristisch prüfen, ob die viele, viele Milliarden schweren Boni, die die für den Niedergang der Credit Suisse verantwortlichen Manager kassierten, zurückgefordert werden können.
Es ist ein ungewohntes Bild. Auf der Hamburger Elbe sind heute wegen eines Warnstreiks der Hafenarbeiter keine Containerschiffe unterwegs, wo sonst die riesigen schwimmenden Kistenberge auf den zum Teil hunderte Meter langen Schiffen schon von Weitem zu sehen sind, gab es nur Barkassen und kleine Schiffe zu besichtigen. Seit gestern Abend sind die Mitarbeitenden der Hafenverwaltung im Warnstreik nach dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst. Parallel dazu stellte heute die Hamburger Hafen- und Logistik AG die Jahresbilanz vor. Magdalena Neubich aus Hamburg.
Die Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst haben nun auch den Hamburger Hafen erreicht. Noch bis morgen früh um 6 Uhr streiken die Lotsenversetzer der Hamburger Hafenverwaltung Hamburg Port Authority. Da deshalb die Lotsen nicht mehr zu den großen lotsenpflichtigen Schiffen gelangen können, hat die Hafenverwaltung bereits gestern die Elbe für sie gesperrt und so den Hafen für große Containerschiffe unzugänglich gemacht. Lediglich kleine Schiffe und Barkassen, die nicht auf Lotsen angewiesen sind, sind derzeit noch im Hafen unterwegs. Die Streikenden wollen mit dem laufenden Warnstreik vor der nächsten Verhandlungsrunde noch einmal ein starkes Signal an die Arbeitgeber senden, erklärt der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi in Hamburg, Ole Borgert, auf der Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus.
Wir sind ja immer noch in der Warnstreikphase und wenn es in der dritten Runde eben keine Einigung gibt, dann ist die Warnstreikphase auch vorbei. Also insofern dann geht es richtig los und das sollten die Arbeitgeber sich entsprechend gut überlegen. Und da sind natürlich die Lotsenversetzer auch Teil des öffentlichen Dienstes. Und das war vielen, glaube ich, nicht so klar, aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr deutlich geworden seit gestern Abend.
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang 5% mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Ole Borgert ist optimistisch, dass die große Beteiligung der Beschäftigten am Streik heute die Verhandlungen zu ihren Gunsten beeinflussen kann.
Das ist an der Stelle aber hier so ein kraftvolles Signal, dass ich nur hoffen kann, auch in Richtung Arbeitgeberseite, dass da ein Stück weit steigende Erkenntnis fällt, weil das ist tatsächlich eine Beteiligung, die wir auch so aus den letzten Jahren nicht kannten und die Leute sind natürlich richtig, richtig sauer.
Die Hamburg Port Authority äußert sich derweil nicht zu den Forderungen der streikenden Lotsenversetzer. Für etwaige Notfälle habe die HPA mit Verdi aber eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Während die Lotsenversetzer der Hamburger Hafenverwaltung streiken, stellte die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG, Angela Titzrath, die Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr vor. Die HALA habe im vergangenen Jahr mit vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Zum einen aufgrund der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der sich auch unmittelbar auf den Betrieb des HALA-Terminals im ukrainischen Odessa ausgewirkt habe. Zum anderen hätten sich auch die Störungen in den globalen Lieferketten sowie die gestiegenen Personal- und Energiekosten aufs Geschäft ausgewirkt. Aus Sicht der Vorstandsvorsitzenden habe die HALA dennoch ein gutes Ergebnis erwirtschaftet.
Insgesamt hat die HALA im Geschäftsjahr 2022 ihren Konzernumsatz um 7,7% auf 1 Milliarde 578 Millionen Euro gesteigert. Das Konzernbetriebsergebnis lag zwar unter dem Wert des Vorjahres, jedoch lag es mit 220 Millionen Euro über unsere Erwartungen von 175 bis 210 Millionen Euro.
Positiv auf die Bilanz ausgewirkt hätten sich die deutlich erhöhten Lagergelderlöse. Wegen der Störungen in den globalen Lieferketten blieben Container länger an den HALA-Terminals in Hamburg sowie in Tallinn und Triest stehen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der Inflation erwartet die Hamburger Hafen- und Logistik AG allerdings, dass das Betriebsergebnis für 2023 niedriger ausfallen wird. Die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath äußerte sich auch zur geplanten Minderheitsbeteiligung der chinesischen Reederei COSCO an einem der Hamburger Containerterminals. China sei mit Abstand der wichtigste Handelspartner Deutschlands und auch des Hamburger Hafens. 30% der Waren, die dort umgeschlagen würden, kämen oder gingen nach China. Für den Teilverkauf des Terminals an COSCO fehle aber noch die Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums. Sie erwarte, dass das Bundeswirtschaftsministerium seiner Verantwortung für den Hamburger Hafen nachkomme.
Begleitet von Protesten von Bauern und Krabbenfischern hat die Agrarministerkonferenz in Büsum in Schleswig-Holstein begonnen. Balthasar Hüms aus Büsum.
Die Signalhörner dröhnten heute Morgen durch den Hafen von Büsum. Rund 20 Fisch- und Krabbenkutter fuhren raus auf die Nordsee, parallel zum Büsumer Südstrand. Dort läuft in einem Tagungszentrum momentan die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern. Die Fischer wollen eine geplante EU-Regelung zum Verbot von sogenannten Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten verhindern. Das Problem der Schleppnetze ist aus EU-Sicht, dass sie teilweise über den Meeresboden schleifen und so die Laichplätze der Fische zerstören würden. Die Fischer aber bestreiten diese Auswirkungen. Außerdem fürchten sie um ihre Existenz, falls diese Fangmethode tatsächlich verboten werden sollte. Parallel zu den Fischern demonstrierten auch rund 500 Landwirte mit ihren Treckern. Sie fordern von der Politik verlässlichere Aussagen darüber, wie der Umbau der Tierhaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit konkret funktionieren soll. Außerdem pochen sie auf eine stärkere finanzielle Unterstützung. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kanniber von der CSU sieht den Fehler bei Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen. Es kämen große Versprechungen für die Landwirtschaft, diese würden aber nicht umgesetzt, so Kanniber. Ihre niedersächsische Amtskollegin Staude von den Grünen spielt den Ball weiter zu Bundesfinanzminister Lindner von der FDP. Ihm wirft sie vor, eine Finanzierung des Tierwohls bisher zu blockieren. Und der Gastgeber der Konferenz, Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Schwarz von der CDU, meint, auch inhaltlich müssten die geplanten Regeln zum Tierwohl noch verändert werden.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr leicht angehoben. Statt von einem Rückgang um 0,2% wird nun mit einem Wachstum von 0,2% gerechnet. Die neue Osnabrücker Zeitung führt aus.
Die gute Nachricht zuerst. Deutschland hat die befürchtete Rezession nach Ansicht der Wirtschaftsweisen gerade noch abgewendet. Insgesamt aber bleibt die Lage angespannt, zumal eine schwache Konjunktur bei gleichzeitig steigenden Zinsen und hoher Inflation eine gefährliche Kombination ist. Und als wäre all das nicht schon Stoff genug für eine handfeste Krise, besteht nun auch noch die Gefahr einer Bankenkrise. Allerdings ist es nicht die Aufgabe der Währungshüter, für ein stabiles Bankensystem zu sorgen, sondern die konstant hohe Kerninflation zu bekämpfen. Etwas, dass FED und vor allem die EZB viel zu spät erkannt haben. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint, die Bundesrepublik schrammt nach Ansicht der Ökonominnen und Ökonomen nun an einer Rezession vorbei. Entscheidend für die Entwicklung in den kommenden Monaten wird aber sein, ob im Kampf gegen die Geldentwertung Erfolge erzielt werden. Bleibt die Inflation hartnäckig, müssen die Notenbanken die Leitzinsen weiter erhöhen. Dies macht kreditfinanzierte Investitionen teurer und belastet auch das Finanzsystem. Letztlich weiß keiner genau, für welchen Finanzmarktakteur, dazu zählen Banken, noch höhere Zinsen unverdaulich sein könnten. Und die Frankfurter Rundschau hält fest, es darf aber nicht aus dem Blick geraten, welch harte Zeiten hinter vielen Menschen liegen. Die Pandemie hat die Nerven ebenso strapaziert wie die Inflation die Geldbeutel. Für viele Firmen war beides eine Riesenbelastung. Das Verhalten der Wirtschaftswachstum 2023 ist dementsprechend die weniger schlechte Nachricht. Auch im laufenden Jahr dürften die Reallöhne sinken. Das bedeutet weniger Kaufkraft, also weniger Umsatz in den ohnehin geschundenen Branchen. Man sollte die Weisen ernst nehmen und die Angst vor der Lohnpreisspirale ablegen. Dass die Europäische Zentralbank bestätigt, dass Profite stärker stiegen als Löhne, deutet auf Spielraum hin. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, geht ein auf Beratungen zum Ausbau der Windkraft mit Bundeswirtschaftsminister Habeck. Er wolle ja niemandem zu nahe treten, sagte Habeck nach dem Treffen. Gemeint waren in dem Fall die Behörden, die aus seiner Sicht Genehmigungen von Windkraftanlagen zu lange verzögert hätten. Immerhin habe sich das inzwischen geändert, meint er. Es gebe einen Bedarf neuer Anlagen von bayerischen Kommunen bis zu Industrieclustern. Haben also wenigstens mal ein paar auf ihn gehört.
Das war die heutige Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.